Fall ist anders.
Im Juni 2011 hat es ausgerechnet im katholischen Liechtenstein eine spektakuläre Abstimmung zur Homo-Ehe gegeben. Knapp 70% der Stimmberechtigten haben Ja zum Partnerschaftsgesetz gesagt. Eine so deutliche Zustimmung hat es noch in keinem anderen Land auf dieser Welt gegeben. Doch seit der Abstimmung ist es ruhig geworden um die Gleichstellung von LGBT-Menschen in Liechtenstein. Sogar der schwul-lesbische Verein, der das Abstimmungsresultat erkämpft hat, hat sich kurz nach der Abstimmung aufgelöst. Doch jetzt tut sich wieder etwas im konservativen Fürstentum Liechtenstein. Junge Schwule und Lesben haben sich zusammengefunden und fordern gleiche Rechte, nämlich die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und auch das Adoptionsrecht. Für Gay Radio in Vaduz vor Ort ist der Wolfgang Frey. Hier sein Feature «Schwule und Lesben in Liechtenstein – Der steinige Weg heraus aus dem Versteck».
Die Vanini Bar im Liechtensteiner Hauptort Vaduz. Die Tische sind bis auf den letzten Platz besetzt und 60 Leute sind gekommen, um wieder einen schwul-lesbischen Verein für Liechtenstein zu gründen. Flay heißt der wie schon einmal. Der Name, eine Kombination aus dem Landeskürzel FL für Fürstentum Liechtenstein und dem englischen Gay für Schwule und Lesben.
Also ich möchte im Namen vom bayerischen Vorstand von Play herzlich begrüßen. Ich bin der Lukas Öri.
Lukas Öri könnte sich heute in Liechtenstein mit seinem Freund verpartnern lassen. Und er müsste dazu nicht einmal, wie etwa in Österreich, in ein Behördenbüro in der Landeshauptmannschaft. Er könnte sich in Vaduz im Zivilstandsamt eintragen lassen. Die Zeremonie ist dort praktisch die gleiche wie bei heterosexuellen Eheleuten. Ein Dutzend schwule und lesbische Paare hat das schon gemacht, seit vor 3 Jahren das liechtensteinische Partnerschaftsgesetz in Kraft getreten ist. Doch Lukas Öri und die anderen in der Vanini-Bar, sie wollen mehr. Allerdings, in Liechtenstein Forderungen nach völliger Gleichstellung zu erheben, das hat immer noch etwas fast Revolutionäres und ist auch für den neuen Flay-Präsidenten noch nicht wirklich Routine.
Das Partnerschaftsgesetz vor 3 Jahren, knapp 3 Jahren, das war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber ich glaube, dass die nächsten Schritte Ehe und Kinder, also Kinder adoptieren oder also einfach Familiengründung, ist für mich einfach der logische nächste Schritt, der kommen muss. Ja? Weil ich will selber mal Kinder haben und jetzt heute hier in Liechtenstein ist das ein bisschen schwierig.
Das liechtensteinische Partnerschaftsgesetz erlaubt Lesben und Schwulen die eingetragene Partnerschaft, aber eben nicht die Ehe. Und ausdrücklich auch nicht die Adoption oder Hilfe beim Kinderbekommen durch die Fortpflanzungsmedizin. Der alte Flay-Verein, der das Partnerschaftsgesetz 2011 mit erkämpft und sich anschließend aufgelöst hat, hat auf solche Forderungen immer verzichtet und versichert, sie würden auch nie erhoben. Nur so, sagen die früheren Flay-Präsidenten Patrick Riesch und Daniel Seeger, habe das Partnerschaftsgesetz überhaupt eine Chance gehabt, mehr sei einfach nicht durchzusetzen gewesen, weder in der Politik, in der Bevölkerung, noch beim Liechtensteiner Fürstenhaus.
Wenn man jetzt die Adoption mitgefordert hätte und die Fortpflanzungsmedizin, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Fürstenhaus sich anders verhalten hätte.
Ich glaube, es haben Sie auch so ein Interview, ein Neujahrsinterview vor der Parlamentsabstimmung auch so gesagt, dass Sie für das Partnerschaftsgesetz sind, dass jetzt nun Zeit ist, aber eben ohne Adoption. Das war irgendwie so
in der Jahresinterview.
Bei der Gründungsversammlung des neuen Flay-Vereins in der Vanini-Bar ist die nächste Generation am Zug. Ohne Diskussion wird ein Vorstand gewählt. Keiner darin ist älter als 25. Neben Lukas Öri, dem Präsidenten und Ältesten, ist Amos Kaufmann dabei. Er ist 22, studiert Deutsch und Geschichte. Und wenn er gefragt wird, was der Verein erreichen will, dann klingt das so.
Die totale Gleichstellung ist unser oberstes Ziel, aber ich glaube, der Moment ist noch nicht gekommen, wo wir das so als Kampfansage sagen können. Aber für uns ist das eigentlich klar innerhalb des Teams, dass wir das möchten. Aber grundsätzlich sind wir ein Verein, der Aktivitäten für seine Mitglieder organisiert. Und ich glaube, das ist schon mal sehr gut, weil die Leute einfach auch jemanden zum Reden haben, zum Beispiel über die Sachen Coming Out, gewisse Probleme in der Gesellschaft.
Probleme mit dem Coming-out, Probleme in der Gesellschaft. Das ist für viele Schwule und Lesben in dem katholisch geprägten Land Realität. Amos Kaufmann sagt, er selbst habe Glück gehabt. Sein Coming-out sei eigentlich problemlos gewesen. Vielleicht auch deshalb, weil es schon ein schwules Paar in seiner Verwandtschaft gibt. Allerdings nicht in Liechtenstein, sondern in Holland.
Das Coming-out war bei mir ziemlich einfach, weil meine Familie ist sehr aufgeschlossen. Aber trotzdem habe ich mich nicht getraut, es meiner Mutter zu sagen. Mit 18 hat sie mich gefragt und dann habe ich Antwort gegeben, ja, das ist so. Und dann hat sie zuerst angefangen zu weinen und ich dachte, was ist jetzt los? Und dann hat sie mir zu verstehen gegeben, dass es Freudentränen sind, dass ich das endlich sage, weil sie wusste es eigentlich schon, weil sie es mir schon angemerkt hat, weil sie das kennt. Und ja, bei den Freunden habe ich eigentlich auch nur gute Erfahrungen gemacht.
Lukas Öri erzählt eine etwas andere Geschichte. Bei seinen Freunden sei es ebenfalls gar kein Problem gewesen, sagt er. Aber in der Schule sei er gemobbt worden. Und zu Hause habe es erstmal Vorbehalte gegeben.
Und dann mit 18, 19 habe ich mich bei meinen Eltern geoutet. Die fanden es anfangs nicht so lustig. Bei einem Abendessen. Als mein Papa das gehört hat, hat er das ganze Weinglas auf einen Schluck runtergeleert. ja. Mittlerweile ist es ganz cool eigentlich in der Familie. Außer meine Großmutter, die findet es nach wie vor inakzeptabel.
Weniger eigentlich wegen seiner eigenen Homosexualität, sagt Lukas Öri, als vielmehr deswegen, was andere darüber denken könnten.
Das katholische Liechtenstein, da wirst du ausgegrenzt, da kriegst du keinen Job. So in die Richtung.
Ausgrenzung, katholisches Liechtenstein. Andreas Negle kennt diese Vorbehalte gut. Der heute 57-Jährige setzt sich seit 20 Jahren für die Rechte von Schwulen, Lesben und Bisexuellen im Land ein. Er ist damals einer der Ersten.
Für die Jungen ist es für viele Gott sei Dank nicht mehr. Die können ganz toll damit umgehen. Da hätten wir in unserer Jugend wahrscheinlich, oder in meiner Jugend nur davon träumen können. Aber es gibt auch immer noch Junge, gerade in Verbindung mit Moral, Kirche und Glauben, die in ungeheurer Not sich befinden und deren Ängste sich unter Umständen nicht sehr zu denen unterscheiden, die es auch vor 20 Jahren schon gab.
Andreas Negele ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Vor knapp 20 Jahren, sagt er, da habe er junge Menschen in seiner Praxis erlebt, mit einer unglaublichen Angst vor einem Coming-out und voll von Selbstmordgedanken.
Das war damals auch für junge Leute ungeheuer schwierig. Also ich würde mal davon ausgehen, die das versucht haben, einigermaßen offen zu leben oder dazu versucht haben zu stehen, die haben dann mal sehr schnell weitgehend das Land verlassen.
Damals, 1998, gründet sich der erste Flay-Verein. Präsident wird Patrick Riesch. Sein erstes Interview in einer Zeitung gibt er damals noch unter einem Pseudonym. Niemand, sagt Riesch, habe schließlich voraussehen können, wie die Reaktionen darauf ausfallen würden. Zu der Zeit, sagt Riesch, habe es noch ganz andere Probleme gegeben als die Durchsetzung einer eingetragenen Partnerschaft.
Wir hatten zuerst den Kampf hauptsächlich zuerst mit dem Sexualstrafrecht aufnehmen müssen, dass der Artikel rauskommt, der Homosexualität, also insbesondere Schwule, diskriminiert. Und wir hatten dann den ersten Anlauf gemacht mit dem Partnerschaftsgesetz um 2001 war das, glaube ich, ungefähr, dass es durch glorreich abgeschmettert worden ist im Parlament.
Patrick Riesch setzt sich mit Flay und als Politiker der grün-alternativen Freien Liste für die Gleichstellung ein. Parallel dazu gründet Andreas Negele eine Liechtensteiner Sektion von Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation reicht dann rasch eine Petition für mehr Rechte von Schwulen und Lesben ein. Hoffnung macht Andreas Negele damals sein Gespräch mit dem Regenten, Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein.
In Zusammenhang damit, dass ich ihm mitgeteilt habe, welche Ängste hier gerade auch bei jungen Leuten stehen, dass die Suizidrate bei homosexuellen Menschen so sehr viel höher ist und dass wir hier in rechtlichen einem Rechtsraum befinden, der nicht zum Wohl und der Gesundheit der Menschen beiträgt, die darum ringen, ihre sexuelle Identität auch zu leben. Und auch die Frage, wie weit Liechtenstein es sich leisten kann, dass diese Leute alle weggehen. Ja? Und der Erbprinz hat sehr offen auf dieses Thema reagiert.
Dennoch dauert es noch einige Jahre, bis das Partnerschaftsgesetz tatsächlich Form annimmt. Die Liechtensteiner Politik, sagt Andreas Nägele, habe erst einmal abgewartet, was die Nachbarländer wohl machen.
Also auch die Politiker hatten Angst. Ja, das muss man ganz klar sehen, sich hier zu positionieren.
In der Schweiz stimmen 2005 bei einem Referendum 58% der Stimmbürger für die eingetragene Partnerschaft. Österreich führt sie 5 Jahre später ein. In Vaduz setzt sich die Liechtensteiner Regierung nach Jahren des Abwartens schließlich an die Spitze der Gleichstellungsbewegung. Sie wirbt auf Plakaten offensiv für Respekt und Toleranz und tritt für das Partnerschaftsgesetz ein. Auch der Landtag stimmt zu. Doch dann sammelt eine undurchsichtige Bewegung namens Vox Populi, zu Deutsch Stimme des Volkes, Unterschriften. Und zwar für ein Referendum gegen das Partnerschaftsgesetz. Wer hinter dieser Stimme des Volkes steht, das bleibt bis auf ein paar wenige Exponenten unklar. Klar ist, dass Vox Populi breite Unterstützung aus dem konservativ-katholischen Lager erhält. Die Leserbriefspalten in den beiden Liechtensteiner Zeitungen sind zu dieser Zeit im Frühjahr 2011 voll. Oft reicht eine Seite nicht aus, um alle Beiträge abzudrucken. Andreas Nägele fasst die Kritik so zusammen.
Ja, das kann man in einem Wort sagen, das ist Todsünde. Übelst und verboten und verwerflich und überhaupt als Niedergang der Kultur. Und ich habe dieses Engagement dieser Seite wirklich bewundert, mit Bewunderung zur Kenntnis genommen. Ja, also es war jedenfalls wirklich ein großes Engagement, das zu verhindern.
Auch das Erzbistum Vaduz wird um eine Stellungnahme gebeten. Erzbischof Wolfgang Haas gilt auch innerhalb der katholischen Kirche als konservativ. Er zeigt sich gerne mit Bischofsmütze und Hirtenstab und gilt als Freund der lateinischen Messe. In seiner Stellungnahme zum Partnerschaftsgesetz unterstreicht der Bischof, Homosexuellen sei mit Nächstenliebe zu begegnen, doch ihre gelebte Sexualität sei abzulehnen. Wolfgang Haas empfiehlt ihnen daher die Keuschheit. Und das Partnerschaftsgesetz, das sei sowohl in moralischer wie auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht der gänzlich verkehrte Weg. Immerhin, so der Bischof, gehe es um den Fortbestand der Gesellschaft, den nur die auf der Ehe begründete Familie garantieren könne. Entsprechend würde sich der Staat mit dem Partnerschaftsgesetz von seiner Hauptaufgabe, nämlich von der Sorge für das Gemeinwohl, verabschieden. Doch es gibt nicht nur religiöse Debattenbeiträge. Die Flay-Aktivisten Patrick Riesch und Daniel Seeger erinnern sich auch an ganz profane Argumente.
So quasi der Vorwurf, das Partnerschaftsgesetz wird ihm nur gebraucht, um quasi, Ausländer ins Land zu holen, schnell mit Partnerschaft zu verpartnern und dann nach einem halben Jahr wieder zu trennen. Dann hat er das Aufenthaltsrecht.
Genau, da gab es dann auch noch so Sachen wie, ja, es wird dann weniger Hochzeiten geben, es wird weniger Nachwuchs geben, weil Schwule und Lesben können ja alleine nicht Kinder kriegen.
Viel mehr Schwule und Lesben haben dann plötzlich im Land, weil es ist ja so einfach, dann schwul zu sein, dass es dann einfach, man wird viel schneller schwul jetzt mit dem Partnerschaftsgesetz, war Ende der Vorwürfe.
All diese Argumente verfangen am Ende aber nicht. Am 19. Juni 2011 stimmen 66,8% der Stimmbürger für das Partnerschaftsgesetz. Andreas Nägele und Jörg Angermann erinnern sich.
Bis also dann das Volk seinen Segen gegeben hat. Und das war dann wirklich, ich glaube, für alle eine ziemliche Überraschung. Und ich muss sagen, das war auch wirklich eine Freude. Also habe ich auch erlebt und eine Erleichterung bei ganz vielen.
Ja, die Überraschung war eigentlich, wie klar das Ergebnis angenommen wurde, mit 70%, über 70%.
Mit welchem
Prozentsatz? Also jetzt nicht mehr als in der Schweiz.
Das hat kein Mensch gedacht. Ja.
Wir hatten alle gehofft, dass es angenommen wird, aber dass es so klar angenommen wird, das war natürlich fantastisch.
Ja.
Doch hat die Abstimmung auch tatsächlich etwas in der Gesellschaft verändert? Ein wenig schon, sagt Anne Robinik. Sie ist in Liechtenstein aufgewachsen. Sie weiß, wie es früher war.
Ich glaube schon, dass es eine Öffnung bewirkt hat, zumindest in dem Sinn, dass dadurch, dass das Ergebnis so positiv ausgefallen ist, haben sich, glaube ich, viele mehr getraut, zu dem zu stehen, wie sie sind und wer sie sind.
Schon die Debatte im Vorfeld habe viel bewirkt, sagt Anne Robinik. Denn nicht nur die Gegner, auch die Befürworter des Partnerschaftsgesetzes haben natürlich um Unterstützung geworben. Jeder habe das Thema mit seinen Freunden und Bekannten diskutiert und dabei, sagt sie, habe jeder, ob homosexuell oder nicht, eben auf einmal Farbe bekennen müssen, gerade weil der Abstimmungskampf mit so harten Bandagen ausgetragen worden sei.
Weil sich eben dadurch, dass dieses Thema ein offizielles Politikum geworden ist, haben sich auf einmal Leute gemeldet, die gesagt haben, ja, ich bin auch dafür, von denen man es vorher nie gedacht hätte oder mit denen man vorher nie zu tun gehabt hätte.
Farbe bekennen, zu sich selber stehen. Das sei trotz allem immer noch schwierig, sagt Anne Robinik. Sie nehme die Gesellschaft jedenfalls zweigeteilt wahr.
Die Gesellschaft nehme ich als ambivalent wahr. Es hat zwar einerseits die sehr positive Reaktion gegeben, damals, als wir das Partnerschaftsgesetz durchsetzen wollten und auch durchgesetzt haben. Da hat es eine sehr, sehr große Zustimmung gegeben. Ansonsten erlebe ich die Gesellschaft immer noch als homophob, einfach weil es ist eine sehr heteronormative Gesellschaft. Das heißt, dargestellt und vorgestellt werden nur heteronormative Beziehungen. Und es ist oft schwierig, den Dingen zu folgen, die man auch nicht sieht.
Mit anderen Worten, da sich die meisten Schwulen und Lesben in Liechtenstein kaum einfach so Hand in Hand auf die Straße trauen, ist das Thema Homosexualität eben auch nicht wirklich präsent. Und dazu, sagt Anne Robinik, komme noch die soziale Kontrolle.
Dadurch, dass jeder jeden kennt, ist natürlich in dem Moment, in dem ich mein erstes Outing mache, muss mir bewusst sein, dass das geht weit. Das erfahren dann so ziemlich alle, die mich kennen und auch Menschen, die mich nicht kennen. Und Menschen, die mich nur vom Namen her kennen oder noch nie gesehen haben, die wissen dann auf einmal, wer ich bin und was ich tue. Und das ist ein sehr weitreichender Schritt, weil von der einen Einsicht oder Realisation her, naja gut, ich interessiere mich jetzt in meinem Fall mehr für eine Frau als für einen Mann, dadurch schließe ich ja noch nicht automatisch dafür, na gut, ich werde jetzt mein ganzes Leben lang lesbisch sein. Und in Liechtenstein ist man das dann aber. Und sich aus diesen Normen zu befreien, das ist ganz schwierig.
Der frühere FLEI-Präsident Patrick Griesch kennt diese Normen. Und ja, sagt er, die könnten schon Angst machen. Aber letztlich, sagt er, sei diese Angst, zurückgewiesen zu werden, in den meisten Fällen wahrscheinlich viel schlimmer als die tatsächlichen Reaktionen der Gesellschaft.
Das diffuse Gefühl, also das ist man vermutlich die Einbildung, wo man sagt, wenn du dich outest, dann hast du Probleme in Liechtenstein. Und ja, das Gefühl haben viele heute auch noch. Also vor allem, wenn sie in den größten Betrieben arbeiten, müssen sie das Gefühl haben, jetzt werden sie rausgemobbt, weil sie schwul sind. Und ich glaube, sobald sie sich outen, stellen sie fest, dass die Angst unbegründet war. Das war früher so und ist es heute noch so, denke ich mal.
Daran will der neue Verein FLEI etwas ändern. Bei der Gründungsversammlung in der Vanini-Bar macht eine Beitrittsliste die Runde. Am Ende des Abends hat der Verein 41 Mitglieder. Ihnen ist klar, dass es bis zu einer völligen Gleichstellung noch ein langer Weg ist, wenn die sich überhaupt erreichen lässt. Aber anders als Patrick Riesch vor 20 Jahren hat der neue FLEI-Präsident Lukas Öri sein erstes Interview unter seinem richtigen Namen gegeben. Titel: Wir wollen einfach ganz normal heiraten. Es verändert sich etwas in der Gesellschaft und diese Veränderung will der Verein um Lukas Öri und Amos Kaufmann mitgestalten, Schritt für Schritt. Schön, sagen die beiden, wäre es schon mal, mit seinem Freund auch vor der Vaduzer Vanini-Bar Hand in Hand auf der Straße laufen zu können, eben einfach so und ohne sich Gedanken machen zu müssen. Heute, sagen die beiden, könne man das so noch nicht.
Man darf einfach nicht verwundert sein, wenn man komische Blicke erntet.
Machst du?
Selten.
Und bei dir?
Ich glaube, das kann man, wenn man sich selber sehr sicher ist und auch gewisse Kommentare einfach nicht hinhört. Oder ja. Mache ich das? Nein, weil mein Freund und ich kennen uns erst seit kurzem und er war noch nicht in Liechtenstein. Deswegen konnten wir das noch nicht testen. Aber ich glaube, ich würde das machen, weil ich auch Freude habe, meine Liebe zu zeigen. Und das machen andere auch. Und wieso soll ich das nicht dürfen?
Das ist das Feature «Schwule und Lesben in Liechtenstein», der steinige Weg heraus aus dem Versteck von Wolfgang Frey gewesen. Hier im G-Radio in Bern, Zürich und Zug.